Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev steht wieder im Viertelfinale der French Open. Letztes Jahr das Halbfinale erreicht, dieses Jahr schon im Viertelfinale. Sarah Soribes-Tormo und Beatrice Haddad-Mahir spielen das drittlängste Frauenmatch der French Open-Geschichte. Holger Rune und Francisco Cerúndolo wollten da in nichts nachstehen, haben dann noch ein Match-Tiebreak gespielt und insgesamt war nicht das ganz große prickelnde Match dabei, aber es waren wieder sehr viele interessante Stories dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge zu den French Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo, Andrea. Andreas.
Andreas heißt er. Was
ist das denn jetzt eigentlich?
Ja. Das weiß ich nicht, aber Andreas heiße ich dann schon jetzt seit sehr vielen Jahren. Naja.
Okay.
Wir haben in den letzten Tagen sehr, sehr viele großartige Matches erlebt, Fünfsatzmatches. Jetzt in den letzten ein, zwei Tagen hat sich dieses Turnier eine kleine Pause genommen. Es war nicht das ganz große Match dabei, aber wir können sagen, Alexander Zverev steht wieder im Viertelfinale. Letztes Jahr im Halbfinale relativ genau um diese Zeit, gestern war es, um diese Zeit hat er sich die Bänder alle gerissen im Fuß, nachdem er nicht weggerutscht war, sondern nachdem er stecken geblieben war im Sand und hatte in diesem ersten halben Jahr diverse Probleme wieder zurückzukommen. Und jetzt ist er wieder zurück und er hat sehr gekämpft in dieser Sandplatzsaison. Und es war nicht so richtig abzusehen, dass er diese Form und dass er dieses Viertelfinale wieder erreichen könnte. Wir haben schon vorher darüber gesprochen, ob er vielleicht aus den Top 50 rausfällt nach diesem Turnier. Es ist nicht eingetreten. Er hat jetzt das Viertelfinale erreicht nach einem 6:1, 6:4 und 6:3 gegen Grigor Dimitrov. Wir können sagen, dass Zverevs Auslosung ihn begünstigt hat. Jannik Sinner ist nicht mehr dabei und auch Daniil Medvedev ist nicht mehr dabei. Und trotzdem steht er im Viertelfinale. Er wird sich nicht dafür rechtfertigen müssen. Heute unter gütiger Zuhilfenahme von Grigor Dimitrovs Leistung, weil der hat einen richtigen Stinker abgeliefert heute.
Ja, das kann man so sagen. Und wahrscheinlich auch unter Hilfe der Bedingungen. Also das ist ja so ein bisschen die Kuriosität dieses Turniers, dass Alexander Zverev jetzt dreimal in der Night Session gespielt hat. Das sind Bedingungen, bei denen ich sagen würde, die liegen ihm wirklich. Einfach weil er in der Lage ist, da mehr Power zu generieren als die allermeisten Gegner. Und für ihn beginnt jetzt fast ein neues Turnier. Denn jetzt gehe ich von aus, ab Mittwoch wirklich immer während des Tages spielen. Und da sind die Bedingungen anders. Der Ball springt höher, der Wind ist nochmal ein anderer Einfluss, als wir es jetzt während der Nacht gesehen haben. Also können wir gespannt sein, aber er hat quasi die Aufgaben erfüllt, die er erfüllen musste. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so leicht gegen Dimitrov geht, aber da kann man wahrscheinlich wirklich mal von der Zuhilfenahme von Dimitrov sprechen. Dimitrov, wissen wir alle, großes athletisches Talent, jemand, der eine schöne Technik hat, der jetzt aber nicht immer Mr. super effizient ist und der hier halt wirklich zwei, drei Phasen im Match drin hatte, wo ihm drei, vier Spiele jeweils einfach wie so Sand durch die Finger gerutscht sind und er dann auch, ja, einfach nicht so einen Rhythmus entwickeln konnte während des ganzen Matches, um überhaupt irgendwie Zverev wirklich gefährlich zu werden. Und von daher, das konnte Zverev jetzt im ersten oder zweiten Gang nach Hause bringen.
Es war ja schon relativ offensichtlich im ersten Aufschlagspiel. Dimitrov mit zwei Doppelfehlern hat Zverev quasi das Break schon mal geschenkt. Und Zverev konnte er hat ja selber immer in den letzten Wochen und Monaten darüber gesprochen, dass er sehr nervös war. Ich glaube, es war einfach eine gute Starthilfe für Zverev, so ein bisschen seine Nervosität abzulegen. Was mir heute gut gefallen hat bei Zverev, es ist ja nicht nur so, dass wir sagen, das war jetzt eine ganz schlechte Leistung von Dimitrov und Zverev hat das eigentlich gar nicht so richtig verdient. Gütige zu Hilfe nahmen. Nee, Zverev hat ja selber ganz gut gespielt. Also das muss man dann ja auch sagen. Seine Vorhand war heute exzellent, meiner Meinung nach. Und sein Aufschlag gerade im ersten Satz war auch sehr gut. Da hat er nach dem ersten Aufschlag überhaupt keinen Punkt verloren. Und das sind ja die Sachen, auf die er dann aufbaut. Wenn er sagt, mein Aufschlag funktioniert, meine Vorhand funktioniert, dann ist er eigentlich relativ happy mit seinem Leben.
Ja, und er konnte ja heute auch eine Art von Tennis spielen, die ihm gefällt. Also er hat in den kurzen Punkten gut ausgesehen, war auch klar der bessere Spieler als Dimitrov und in langen Punkten musste er nicht so viel machen. Ich hatte gerade nochmal geschaut, Statistik, Dimitrov hat bei Ballwechseln über 4 Schläge 25 Unforced Errors gemacht, Zverev 8. Das ist das genau die Art von Match, für die Zverev quasi gebaut worden ist, um genau so zu gewinnen. Also in den langen Ballwechseln drin bleiben, Tiefe drin haben, auch mal einen spektakulären Winner, aber den Gegner an sich selbst scheitern lassen. Und das ist Dimitrov heute ganz klar passiert. Und naja, dass ich glaube, warum auch so ein bisschen dieser Eindruck entstanden ist, es war halt so ein Match, das wirklich überhaupt nicht so richtig Fahrt aufgenommen hat, das so ein bisschen hingeplätschert ist. Und das passiert, und das ist dann natürlich auch der Nachteil, wenn man nur ein Match in der Night Session hat, und man muss auch sagen, das Parallelmatch war jetzt nach dem ersten Satz auch nicht mehr so der ganz große Knaller, da kommen wir gleich noch drauf.
Grigor Dimitrov, ich gebe es zu, ich fühle ein bisschen mit ihm, weil er hat so ein starkes Turnier bislang in dieser Woche geliefert. Er hat gegen Timofey Skatov, gegen Emil Roussevori, gegen den man auch erstmal gewinnen muss, in drei Sätzen gewonnen. Gegen Daniel Altmaier hat er auch natürlich davon profitiert, als Altmaier müde war. Trotzdem war dieses Turnier sehr souverän. Er hat auch in Genf gut gespielt. Insgesamt seine Sandplatzsaison, glaube ich, kann sich sehen lassen. Und dass er dann heute so ein Spiel abliefert, wo er selber wahrscheinlich dann auch sagen wird, das darf mir nicht passieren, nicht in dieser Form. Da fühle ich dann schon ein kleines bisschen mit, wenn man in so einer Situation dann wirklich nicht seine Leistung abrufen kann.
Ja, ich meine, das Gute für seine Karriere ist, dass er ja einen großen Turniersieg hingelegt hat. Das war damals eben die ATP-Finals. Ich glaube, ohne würde sich fast manchmal ein bisschen dramatisch anfühlen, weil die Karriere jetzt schon so lange dauert, weil er damals so gehypt wurde, weil er ja eben irgendwie wie der perfekte Nachfolger von Federer schien. Die Umstände damals noch nicht so klar, dass eben diese Top 3 ewig an der Spitze bleiben würde und dass er zwar in der Form aussehen würde wie Federer, aber eben nicht in der Substanz. Und von daher für ihn eine tolle Geschichte, dass er eben ein großes Turnier gewonnen hat. Wahrscheinlich fehlt ihm jetzt irgendwie ein Grand-Slam-Finale. Ich denke, das kann auch eher nur noch durch einen Auslosungszufall passieren. Aber ich glaube, er hat sich irgendwo auch schon dran gewöhnt, dass genau sowas passiert. Klar, er hat jetzt nochmal neue Coaches dazu geholt. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass jemand noch was Neues probieren will. Und wenn man jetzt aufs Jahr schaut, dann war es auch ein gutes Jahr. Nur Dimitrov wird sich am Ende an solchen Matches messen. Und für ihn ist es ja genauso eine goldene Chance gewesen wie für Zverev. Denn er wird sich auch sagen, ja, meine Güte, Zverev war so lang verletzt. Klar, ich habe jetzt irgendwie dreimal vorher gegen ihn verloren, aber das ist jetzt kein hoffnungsloses Matchup für mich. Und dann ja, geht halt unter. Und von daher Enttäuschung, aber an sich ja keine enttäuschende Karriere.
Alexander Zverev steht jetzt im Viertelfinale und wenn man auf die tagesaktuelle Weltrangliste guckt, ist er im Moment auf Platz 33. Thomas Martin Echeverry ist hinter ihm, der könnte ihn noch überholen, aber es ist so ein bisschen das Schlimmste, ist verhindert worden von ihm. Er hat dieses starke Turnier jetzt gehabt mit dem Viertelfinale, er hat jetzt 360 Punkte dazu geholt. Wenn er das Halbfinale erreichen würde, wären es wieder 720, dann wäre es wie letztes Jahr. Und die Chance gesetzt zu sein dann in Wimbledon, was er sicherlich dann für sich proklamieren möchte, die ist nach wie vor da. Ich glaube, er ist mit einem blauen Auge jetzt durch diese Sandplatzsaison durchgekommen.
Ja, ich habe jetzt eben gerade die tagesaktuelle Rangliste nicht vor mir. Ich meine, ich hatte in der Sendung immer gesagt, so Platz 20 am Ende der Sandplatzsaison im Race wird er zufrieden sein. Das entspricht wahrscheinlich seinem Leistungsniveau, was er im Moment hat.
Und Race ist er im Moment auf Platz 17.
Oh, ist doch eigentlich ideal. Und wenn er ins Halbfinale geht, ist er wahrscheinlich 13 oder so. Und das ist wahrscheinlich eben auch sein Leistungsniveau. Er hatte in dieser Saison ein paar Mal Pech, dass er wirklich gute Spieler getroffen ist. Und die Chance, dass er jetzt in Wimbledon ganz weit kommt, ist jetzt auch eher niedrig, aber er wird vielleicht schon Richtung US-Sommer ein bisschen schielen, denn da verkauft er sich ja normalerweise sehr gut und hier hat er jetzt auch eine Chance. Ich würde nicht sagen, dass er jetzt der Favorit in der unteren Hälfte ist, aber wahrscheinlich auf 2 oder 3 und eben chancenlos ist er nicht. Favorit auf den Turniersieg ist er sowieso nicht, denn die spielen im Moment wirklich alle in der oberen Hälfte, aber für ihn jetzt schon gelungenes Turnier.
Alexander Zverev spielt im Viertelfinale gegen Thomas Martin Echeverry und dann könnte man jetzt auch sagen, das muss doch eigentlich eine gemarte Wiesen sein, aber man achte mir auf Thomas Martin Echeverry, der hat hier nämlich ein richtig gutes Turnier gespielt und ist bislang ohne Satzverlust durch dieses Turnier gegangen. In der ersten Runde Jack Draper musste aufgeben, dann allerdings Alex de Minaur, Borna Coric in der dritten Runde in 3 Sätzen abgefrühstückt und Yoshihito Nishioka. Das war ein ganz, ganz enger erster Satz. Nishioka aber danach wirklich nicht mehr in der Lage, das Tempo aufrechtzuerhalten und vor allen Dingen dann auch leicht verletzt wohl mit der Bauchmuskel in der Bauchmuskelgegend. Thomas Martin Echeverry ist dann durchgegangen 7-6, 6-0, 6-1. Er ist der nächste Gegner von Alexander Zverev. Und Echeverry ist einer von diesen neuen Argentiniern, zum Beispiel mit Francisco Cerúndolo, über den wir gleich auch noch sprechen. Das ist ein gefährlicher Mann. Vor allen Dingen, das hat so ein bisschen den Anschein, das sind diese Sandplatzspieler ein kleines bisschen der alten Schule auch bei den Argentiniern.
Ja, und er ist jetzt kein Cerundolo, der komplett dominiert über die Vorhand, aber er ist ein viel runderer Spieler als ein Cerundolo. Und von daher bin ich echt gespannt, wie das Match läuft. Ich gehe jetzt wirklich mal davon aus, das wird am Mittwoch während des Tages gespielt. Rune Ruud ist einfach die perfekte Night Session. Und dann gucken wir mal, wie Zverev eben da mit den Bedingungen klarkommt, weil der Ball wird höher abspringen. Echeverry ist in der Lage, wirklich einen derben Spin zu gehen, Gegner aus dem Court zu treiben, eine Defensive von dem Gegner auszunutzen. Das hat man dann auch gegen Nishioka heute gesehen. Der hat zwischendrin zwei, drei gute Phasen im ersten Satz gehabt, aber de facto ist der halt wirklich einfach komplett aus dem Court gedrängt worden von Echeverry. Und das würde ich auch annehmen, dass das die Herausforderung dann für Zverev führt. Der wird einen guten Aufschlagstag brauchen. Der ist natürlich der Favorit. Aber wie du sagtest, das ist jetzt kein 90-10 Match. Das ist wahrscheinlich eher so ein 65-35 Match.
Thomas Martin Echeverry steht jetzt in diesem Viertelfinale. Ich möchte aber noch ein paar Worte zu Yoshihito Nishioka verlieren. Yoshihito Nishioka, ich habe immer die ganze Zeit gedacht, nee, der kann nicht auf Sandplatz spielen. Das ist ein reiner Hartplatz-Spezialist. Und ich gebe zu, ich bin ein bisschen peinlich berührt. Eigentlich hätte es mir klar sein müssen, mit dem Vorhand-Topspin, mit dem er spielt als Linkshänder, hätte mir klar sein müssen, dass gerade unter diesen Bedingungen, relativ warm, dann trockene Plätze, der Ball springt hoch ab, dass er hier eigentlich gut dabei sein müsste. Er hat hier wirklich gute Matches gezeigt gegen JJ Wolf, gegen Max Purcell und gegen Thiago Seipel-Twilch. Dass er jetzt dann heute nach dem ersten Satz wahrscheinlich verletzt war, dafür kann er nichts, aber auch im ersten Satz war eigentlich eine ganze Menge drin. Ich muss zugeben, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte, wie gut er dann auf Sandplatz mit seinem Vorhand-Topspin dann auch spielen kann.
Naja, aber er ist jetzt auch ehrlicherweise auf der Tour nie als großer Sandplatzspieler aufgefallen.
Danke, dass du mir dabei springst noch.
Ja, ich hatte jetzt auch gerade nochmal seine Karrierebilanz auf Sand geöffnet bei Tennis Abstract, um zu gucken, die ist gut, 92-58. Hatte jetzt aber gerade nochmal auf ATP-Niveau klicken wollen und da sind wir bei 15-22. Also das ist keine gute Bilanz über die letzten, naja, 4, 5 Jahre, die er wirklich auf der Tour jetzt unterwegs ist. Normalerweise fehlen ihm halt auch für Sand die Waffen, weil er hat zwar diesen Topspin und er kann ganz tolle Winkel spielen, aber auf Sand braucht man normalerweise schon ein bisschen Power. Man braucht halt was Echeverry, Entschuldigung, den kriege ich heute nicht mehr hin, was Echeverry
hat. Übermorgen musst du den wieder hinkriegen.
Der hat halt wirklich Power und das geht Nishikori normalerweise ab.
Nishioka.
Jetzt hatte ich mir nämlich gerade auch noch Nishikori rausgesucht. So,
es ist für alle die sechste Stunde heute Abend.
Und von daher, ich würde diesen Lauf jetzt unter freundliche Umstände hier mal abhaken und mal gucken, ob das im nächsten Jahr wirklich noch so gut aussieht für Nishioka. Was man ihm halt nie absprechen kann, ist, dass er Lust hat zu kämpfen. Mhm. Er ist ja auch schon so ein kleiner Grandler. Also der hat sich auch wieder bei diesem Turnier mit Leuten angelegt. Das ist jetzt hier nicht irgendwie so der freundlich nickende Nishioka. Das ist einer, der ist so ein richtiger Proll. Und so kann man so sagen, ne? Und der hat zum Beispiel das Match gegen Seibuschwilsch wirklich da durch seinen Biss und durch seinen Einsatz gewonnen, aber normalerweise eben vielleicht bei den French Open eher einen Kandidat für die zweite als für die vierte Runde.
Alexander Zverev gegen Thomas Martin Echeverry ist in der vierten Runde. Ich gebe aber trotzdem zu, letztes Wort zu Nishioka. Ich sehe ihm sehr gerne beim Tennisspielen zu, gerade so auf Hartplätzen und so. Das gefällt mir schon mal richtig gut.
Ja, da hat er auch ordentlich Punkte zu verteidigen. Ja, da werden wir ihn sehen in den USA und dann gucken wir mal. Das ist für ihn immer eine Chance, vor allem jetzt holt er hier so viele Punkte, immer eine Chance mal so Richtung Top 25 oder so kommen, wenn er bei den richtig schnellen Hartplatzturnieren in den USA die Punkte holt.
Ein Match, auf das wir uns alle sehr, sehr freuen dürfen, ist das andere Viertelfinale, was wir übermorgen sehen werden, das zwischen Holger Rune und Casper Ruud. Da hat es ja letztes Jahr nach dem Viertelfinale Szenen im Lockerroom geben sollen. Ich setze das in den Konjunktiv, wo die beiden sich gegenseitig angeschrien haben, wo Casper Ruud sich vor Holger Rune aufgebaut haben soll und laut geschrien haben soll. Die beiden waren sich damals nicht grün. Sie sagen beide inzwischen, dass es ausgestanden wäre und dass sie inzwischen dann auch wieder miteinander reden können und so weiter, aber so allerbeste Freunde werden sie nicht. Casper Ruud hat heute gegen Nicolas Jarry mit 7-6, 7-5, 7-5 gewonnen und das fand ich eine imponierende Leistung, weil Ruud, auch der hat nicht so richtig, richtig guten Frühling gehabt und er hat deutlich mehr Niederlagen gehabt, als ihm wahrscheinlich lieb war, aber der hat heute Nicolas Jarry weggearbeitet und das hat mir imponiert heute und das wirklich auf eine coole Art und Weise.
Ja, der ist jetzt für mich eigentlich auch der Favorit da unten, muss ich sagen. Er ist immer noch total unscheinbar und am Ende war es durch die Umstände ein bisschen zähe Sache, weil hier auch ziemlich viel Wind drin war und weil Ruud jetzt nie so der spektakuläre Spieler ist. Aber es war halt, wie du sagtest, eine beeindruckende Leistung. Er hatte gerade erst gegen ihn verloren in der Woche vor den French Open und jetzt kommt er hier hin und er ist halt wirklich in der Lage, einen Court bei den French Open über einen Topspin-Vorhand zu beherrschen. Und das ist halt das Problem, was die Spieler haben werden, die tagsüber auf ihn treffen. Da springt der Ball halt hoch ab. Und das ist unangenehm, weil er damit ja eben fast einen körperlichen Druck auf die Gegner ausübt. Und seine Rückhand, die manchmal auf Hardcourts echt ein bisschen ungefährlich ist, die ist ziemlich stabil auf Sand. Und Jerry hat viel probiert. Jerry war auch derjenige, der hier in den längeren Ballwechseln leicht die Nase vorne hatte, weil er einfach in der Lage ist, mehr auf die Winner zu gehen. Aber Ruud hat halt noch ein Geheimrezept. Der schlägt besser auf, als man denkt. Das ist kein Zverev, das ist kein Medvedev, aber das ist eben auch kein schlechter Aufschläger. Und der hat hier mehr aus den Punkten rausgeholt, aus den kurzen Punkten als Jarry. Vor allem, weil er sehr wenig Fehler bei den kurzen Ballwechseln gemacht hat. Jarry ist aufs Risiko gegangen im dritten Schlag, also direkt nach seinem, wenn er einen Return zurückbekommen hat, muss er auch. Da macht er die Fehler, da macht Ruud kaum Fehler. Und da könnte sich Rune, da könnte sich Zverev die Zähne so richtig dran ausbeißen, wäre ich jetzt wirklich nicht überrascht, wenn der am Ende hier wieder ins Finale geht.
Casper Ruud steht in diesem Viertelfinale und das nach durchaus harten Gegnern. Zhang Zhijian hat ihm alles abverlangt. In der zweiten Runde Giulio Seppieri hatte im dritten Satz eine wirklich gute Leistung gezeigt und dann musste er im vierten, hat er im vierten ein bisschen gewackelt. Erste Runde gegen Ilias Ümer, das war nicht so das Problem, aber Ruud hat sich hier durch knifflige Aufgaben durchgespielt und das ist eine gute Leistung hier heute gegen Nicolas Jarry gewesen. Der, glaube ich, da können wir sagen, der ist jetzt gekommen, um zu bleiben, weil der war ja zwischendurch mit seiner Dopingsperre dann auch komplett weg vom Fenster. Ich habe ihm sehr häufig zugeschaut auf dieser Knochentour von der Challenger-Tour zurück auf die ATP-Tour. Das hat eine ganze Zeit gedauert, bis er jetzt da war. Und jetzt habe ich das Gefühl, den werden wir im Sommer auf jeden Fall auf allen Sandplatzturnieren noch in Europa sehen. Und ich glaube, der bleibt da erstmal unter den Top 50, sage ich jetzt mal.
Ja, würde ich auch annehmen. Und der ist eben für seine Größe ein guter Grundlinienspieler, jemand, der lange in den Ballwechseln drin bleiben kann, der trotzdem klein bisschen abhängig ist von seinen Aufschlägen. Also wenn der Aufschlag kommt, dann ist er ein Top-20-Niveau. Wenn er nicht kommt, dann fällt er ein bisschen zurück. Aber das sollte ihm trotzdem dahingehend ein Grundniveau geben, dass er wahrscheinlich immer ein, zwei dieser kleinen Sandplatzturniere im Jahr gewinnen wird, weil er immer die Möglichkeit zu einer richtig guten Woche hat. Und ich würde auch annehmen, dass wir ihn dort sehen werden und dann halt auch jedes Jahr in Südamerika und dann bei den kleineren Sandplatzturnieren in Europa im Frühling.
Das spannendste Spiel, das gab es heute zwischen Holger Rune und Francisco Cerúndolo. Und wenn man sich die Matches vorher angeguckt hat, diese vier, hätte man wohl auch darauf gewettet, dass das Beste werden könnte und das Spannendste werden könnte. Francisco Cerúndolo hat sich in den letzten anderthalb Jahren einfach einen sehr, sehr guten Namen gemacht. Er hat eine fantastische Vorhand. Die Rückhand ist noch deutlich ausbaufähig, aber mit der Vorhand kann er schon einiges kaputt machen. Er ist sehr gut und flink auf den Beinen und kann diese Rückhand gut umlaufen, sodass er sie auch beschützen kann und kann mit der Vorhand wirklich eine ganze Menge kaputt machen. Und gegen Holger Rune hat er heute eine ganze Menge angestellt, um Rune auf dem falschen Fuß zu erwischen. Am Ende war es ein 7-6, 3-6, 6-4, 1-6, 7-6, 10-7 im Match-Tiebreak für Holger Rune. Es war nicht das überragende Match, aber wir haben gesehen, dass erstens Francisco Cerúndolo Holger Rune alles abverlangt hat. Rune einen Satz gebraucht hat im vierten, wo er sich ein bisschen sammeln musste, nachdem er mit einem Break zurücklag und dann den Satz hat ein bisschen laufen lassen, aber sich dann wieder zurückgekämpft hat und der fünfte Satz war hochspannend.
Ja, und das ist auch der sich lohnt anzuschauen. Vor allem wahrscheinlich so die letzten müssten 6, 7 Spiele ungefähr gewesen sein. Da war es richtig eng, da hat man sehr gutes Tennis gesehen. Rune hatte schon im vierten Satz Probleme mit dem Körper, mit der Fitness. Das ist ja einfach immer so sein Ding. Es wäre jetzt auch sein Ding gewesen, hier rauszugehen und so ein Match zu verlieren, nach einer sehr guten Vorbereitung dann eben körperlich das doch nicht durchhalten zu können. Aber da muss man sagen, hat er sich rausgekämpft und hat dann wirklich teils sehr beeindruckende Defensivarbeit im fünften Satz geleistet und hat Cerúndolo im entscheidenden Moment die Fehler machen lassen. Und der Moment des Matches war wahrscheinlich, er lag 3-4 hinten, 0-40. Cerúndolo spielt 3 gute Punkte und trotzdem gewinnt Rune sie alle. Einer war ein bisschen glücklich, weil da eine Vorhand von Cerúndolo, 10, 15 Zentimeter ins Aus geht, die Inside-Out nimmt, aber die anderen beiden Punkte waren überragend gut. Und dass er danach in dem Match wirklich noch drin bleibt, wo man sah, hat körperliche Probleme, dass er das am Ende gewinnt, das ist natürlich, was er braucht, weil erinnert so viel an Djokovic, aber die Fitness erinnert noch nicht an Djokovic, die Zähigkeit erinnert noch nicht an Djokovic, er kann Gegner in die Verzweiflung treiben, allerdings die Länge, die liegt ihm erstaunlicherweise immer noch nicht so richtig, ist vielleicht auch normal in dem Alter, aber es fällt halt auf gegenüber den anderen da oben und von daher, ja, bin ich jetzt auch gespannt, was er nächste Runde macht, aber ich glaube, es war ein enorm wichtiger und vor allem beeindruckender Sieg.
3-4, 0-40 lag er zurück im fünften Satz und dann hat er die nächsten 10 Punkte gewonnen und das Break geholt. Dann hat er zum Match aufgeschlagen, dann konnte er seinen Aufschlag nicht halten, Breaks Rundulo und dann gab es diesen Match-Tiebreak und den hat Rune dann mit 10-7 gewonnen. Es war am Ende wirklich hochspannend und es war hochdramatisch und Rune ist hier siegreich rausgegangen. Aber wir können auch hier sagen, bei Francisco Cerundolo, der ist vielleicht noch sogar eine Stufe weiter als Thomas Martin Echeverry, vor allen Dingen schon auch im Ranking. Und diese Vorhand, die sollte man sich schon angucken. Ich weiß nicht, wie er auf Hartplatz dort agieren wird. Vielleicht auf den langsamen besser als auf den schnelleren Hartplätzen. Aber auch der wird in den nächsten Jahren uns eine ganze Menge Freude machen. Entschuldigung.
Ja, ach, kein Ding. Ich meine, der Durchbruch war ja damals so ein bisschen das Halbfinale in Miami vor etwas über einem Jahr. Langsamer Hardcore, Ball springt hoch ab und das ist halt sein Metier, weil er einfach so viel Topspin auf diese Vorhand packt und weil er mit der Vorhand wirklich alles kann. Also die kann er irgendwie staubtrocken die Linie entlang spielen, kann er Inside-Out spielen, kann er einen enormen Topspin mitgehen. Alles sehr beeindruckend. Du hast gesagt, er ist flink genug, um seine Rückhand zu umlaufen. Aber ehrlicherweise, die entscheidenden Punkte hier, die sind Rune schon dadurch gelungen, dass er halt Rückhand in die Rückhand gegangen ist. Und die von Rune ist einfach Weltklasse. Und die von Cerundolo ist es halt nicht. Aber er, ja, ist wahrscheinlich im Moment ein Top-20-Spieler auf Sand, vielleicht sogar ein bisschen besser. Und da kann man gespannt sein, wie das jetzt für ihn in ein paar Jahren aussieht, weil kann er jetzt quasi noch das Loch stopfen auf der Rückhand? Das ist ein Top-10-Spieler auf Sand oder bleibt das immer eine Lücke? Dann wird er wahrscheinlich gegen eine bestimmte Art von Spieler, eine bestimmte Art von kompletten Spieler wie Rune, sie ist am Ende doch scheitern.
Wir haben mal darüber gesprochen, dass die Rückhand vielleicht so ein bisschen der neue Wackelschlag bei den Herren ist. Bei Cerundolo erfüllt sich das so ein bisschen.
Ja, und vor allem, man guckt jetzt halt, die beiden überragenden jungen Spieler, Alcaraz und Rune, sind halt total komplette Spieler. Mhm. Konnte man ja nicht mal über die Generation darüber sagen, dass das total komplette Spieler sind. Die haben auch alle einen Wackelschlag. Aber ja, um ganz oben ranzukommen, wird man wahrscheinlich in Zukunft ein kompletter Spieler sein müssen. Ist Cerundolo nicht, muss er auch nicht sein. Ich meine, der wird am Ende auch zufrieden sein, wenn er irgendwie eine Top-20-Karriere für ein paar Jahre hinlegt.
Das waren die Herren-Matches. Wir werden morgen die ersten beiden Viertelfinals der oberen Hälfte sehen und dann werden wir das Match zwischen Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas in der Night Session erleben und Novak Djokovic gegen Karen Khachanov. Alcaraz gegen Tsitsipas. Glaubst du, dass Tsitsipas eine Chance hat gegen Alcaraz? Ich kann es mir momentan noch nicht so richtig vorstellen.
Nö, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich meine, weil er hat, wir haben gerade gesprochen, die Generation Zverev, Tsitsipas, Medvedev, die haben häufiger einen schwachen Schlag und bei Tsitsipas ist er sehr offensichtlich. Es ist die Rückhand, sie ist stylisch, sie schaut toll aus, er kann gegen viele gut mit verteidigen, aber sein Slice ist nicht gut genug und er kann halt am Ende auch nicht so überragend mit Topspin-Wellen umgehen. Und Alcaraz, der wird sich die vornehmen. Alcaraz hat, glaube ich, sogar in der letzten PK gesagt, dass ihm das Matchup liegt. Und Alcaraz ist jetzt niemand, der mit irgendwie Arroganz durch die Pressewelt geht, zumindest bisher noch nicht. Und der kann es, glaube ich, realistisch einschätzen. Und die Bedingungen sollten ihm hier mit dem, naja, mit dem Abendboden, nenne ich ihn jetzt mal, eigentlich auch liegen. Also ich sehe da keine große Chance für Tsitsipas.
Der Abendboden, der Landwirtschaftspodcast Chip and Charge.
Oder der geologische.
Ja, es sind alle schon ein bisschen wuschig, was das Halbfinale Djokovic-Alcaraz angeht.
Ja, auch zu Recht. Also ich meine, das wäre ja fast historisch. Wir haben das Match jetzt seit über einem Jahr nicht gesehen. Es sind über die letzten 12 Monate klar die besten Spieler. Djokovic ist vielleicht der beste Spieler, den wir hatten. Alcaraz wahrscheinlich der Einzige, der vom Talent her aufschließen kann an diese Top 3. Und von daher unter Umständen eins der letzten Duelle, dass die beiden vielleicht auch auf dem Niveau spielen würden.
Lass uns noch gerade einen Blick aufs Herrendoppel werfen. Beim Herrendoppel sind nämlich stehen die ersten beiden Halbfinalisten fest. Das sind Sander Hill und Joris Flieren. Die haben heute gegen Maximo Gonzalez und Andres Molteni gewonnen, 6-4, 7-6. Und sie treffen jetzt auf Martwin Medelkoop und Andreas Mies. Die haben heute gegen Marcelo Arevalo und Jean-Julien Regier mit 7-6, 6-1 gewonnen. Der erste Satz war ganz, ganz knapp. 8-6 im Tiebreak für Medelkoop-Mies. Der zweite Satz dann sehr klar, 6-1. Da waren sie die deutlich besseren. Andreas Mies nach wie vor. Der Wackelschlag ist sein Aufschlag, aber am Netz war er heute eine absolute Bank und hat, glaube ich, alles weggefischt dort. Und ja, Riesenerfolg für Andreas Mies, Viertelfinale bei den Australian Open mit John Peers damals, jetzt Halbfinale hier mit Martwin Medelkoop. Ich habe schon gesehen, Medelkoop spielt die Rasensaison wohl mit anderen Leuten. Ich bin gespannt, mit wem Mies bei einem Rasen spielt, aber die beiden machen einen sehr harmonischen Eindruck. Vor allen Dingen, weil Mies hier wieder den aktiven Part, den extrovertierten Part geben kann.
Naja, und wo will man einen Aufschlag als Wackelschlag am liebsten haben? Natürlich auf Sand. Mhm. Und auch durchaus bei den French Open, weil da kann man es kaschieren. Und wir hatten ja gestern schon gesagt, die untere Hälfte ist oben, ist offen. Und das würde ich immer noch sagen. Denke, Medelkoop-Mies sind auch leichte Favoriten. Doch, würde ich schon sagen, um hier ins Finale einzuziehen. Von oben kommt auf jeden Fall ein starkes Paar durch. Muss man mal gucken, wer. Aber ist für ihn jetzt schon ein enormer Erfolg.
Morgen gibt es dann die anderen Viertelfinals. Kolow Skupski gegen Granujer Sebastos und Dodik Kraljicek gegen Kravitz Pütz. Wir werden morgen dann natürlich nochmal drüber sprechen. Und noch ein Wort, wo wir es jetzt gerade mit dem Doppel haben, zum Mixed noch. Miu Kato durfte antreten zu ihrem Mixed mit Tim Pütz. Die haben dann gegen Luisa Stefani und Rafael Matos gespielt. Rafael Matos und Luisa Stefani haben das Australian Open Mix gewonnen und sie haben 7-6, 6-2 gewonnen. Und hinterher war Miu Kato in Tränen aufgelöst und hat sich dann auch nochmal entschuldigt bei den Pressevertretern und hat gesagt, dass das wollte sie nicht etc. Und ja, also die ist todtraurig und jetzt wäre es natürlich eine relativ coole Geschichte, wenn die beiden das Mix hier gewinnen würden.
Ja, und jetzt wahrscheinlich auch genug Demut getan.
Ja.
Also, ich fand es jetzt keine so Nonchalance-Geschichte wie viele andere, weil ich jetzt auch nicht dem Ballmädchen erzählen will, welche Gefühle es haben muss. Und es war eine Aktion, die ein gewisses Risiko drinne hatte, aber jetzt auch gut. Jetzt muss ich, glaube ich, niemand mehr schlecht fühlen.
So, abgeschlossen von Chip and Charge, dieses Thema. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Iga Świątek spaziert weiterhin durch. Es ist halt das Problem, dass denn jetzt heute Lesia Zorenko aufgeben musste. Aber auch die anderen drei Spiele waren durchaus interessant. Und wir haben mal wieder ein Marathon-Match mit mal wieder Sarah Sorribes Tormolilep. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das dramatischste Match des heutigen Tages, das fand auf dem Cours Suzanne Lenglen statt, nämlich zwischen Beatrice Haddad-Mahir und Sarah Sorribes-Tormo. Ich habe heute von Tennis Abstract von Jeff Sackmann, dem Tennis Abstract-Macher, gelesen. Es gibt die 11 längsten Matches, in drei davon ist Sarah Sorribes-Tormo verwickelt. Man hat das Gefühl, wenn sie auf den Platz geht, kann man die Uhr schon auf 2 Stunden stellen, weil so lange wird sie auf jeden Fall machen. Heute gegen Beatrice Haddad-Mahir war es ein absoluter Kampf. Knapp 4 Stunden hat es gedauert, bis Haddad-Mahir mit 6-7, 6-3, 7-5 gewonnen hat. Sie ist die erste Brasilianerin seit 1968, die ein Viertelfinale bei einem Grand Slam erreicht. Und sie hat es heute nach härtestem Kampf gegen Sorribes-Tormo geschafft. Und sie hat sowieso vorher das erste Mal das Achtelfinale erreicht. Sie steht jetzt zum ersten Mal im Viertelfinale. Riesenerfolg für die Brasilianerin.
Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt nochmal auf die Länge des Matches gucken, warum das mit Sorribes-Tormo passiert, ich glaube, es gibt halt auch eine bestimmte Art von Spielerin, mit der das passiert, oder eine bestimmte Art von Gegnerin, mit der das passiert. Denn das Ding bei Haddad Mahia ist, die hat mehr Power als Rivas Tuomo, aber die hat jetzt auch keine enorme Power, wo sie jetzt komplett durch Rivas Tuomo durchschlagen kann. Sie geht immer einen ähnlichen Rhythmus. Der Rhythmus ist beeindruckend. Mit dem ist sie in der Lage, viele Spielerinnen auszusitzen, weil sie entweder doch mehr Winner macht oder die machen Fehler. Und weil sie ihren Gegnerinnen ja ein relativ vorhersagbares Spiel bietet. Und das ist hohes Niveau. Sie ist wahrscheinlich im Moment schon von allem, was sie bringt, eine Top-15-Spielerin. Aber es liegt dann halt aus Rivas Tuomo. Und ich glaube, dadurch ist das zustande gekommen. Ich meine, Rivas Tuomo hatte ja zum Beispiel auch mal gegen Kerber so eine Art von Match. Mhm.
Also in Wimbledon damals sogar.
Ja. Es sind bestimmte Arten von Gegnerinnen, die das in Rivas Tuomo rausbringen. Du hast schon recht, es sind fast immer 2 Stunden. Aber die 4 Stunden, das sind schon die Umstände. Und wenn man sich jetzt hier anguckt, dann macht natürlich am Ende irgendwie der Aufschlag von Haddad Mahia einen Unterschied und dass sie doch in der Lage ist, eben Schläge zu beenden oder Ballwechsel früher zu beenden. Aber Rivas Tuomo gibt halt unglaublich wenig her. Und das ist ja einfach ihr Konzept, wahrscheinlich ihr ganzes Tenniskonzept. Das hat gestern dazu geführt, dass sie halt involviert war darin, eine Spielerin disqualifiziert zu bekommen. Aber es ist halt auch eine Einstellung zum Tennis hin, die dann in solchen Fällen auch super beeindruckend ist, weil sie halt ja gegen niemanden auch nur irgendwas hergibt. Und warum sollte sie auch?
Sie ist extrem zäh und sie kann sich in solche Matches dann auch reinbeißen und kann das am Ende ja auch so ein bisschen aussitzen, weil an der Kondition liegt es bei ihr nie.
Nee, an der Kondition nicht und auch an der Technik nicht. Das ist sie auch. Ist sie in der Lage, stabile Technik über eine lange Zeit zu bieten? Und das ist auf jeden Fall bei ihr so. Also die Bälle, die trifft sie fast immer gut, die landen immer mit einer gewissen Tiefe, immer mit einem gewissen Spin, die machen es nicht einfach für die Gegnerin anzugreifen. Und das über eine lange Zeit und vor allem halt auch über eine Zeit auszuhalten, wo man mal müde wird, das ist das Beeindruckende.
Ist das drittlängste Match der Frauengeschichte in der Open Era gewesen bei den French Open. Es ist das 6. längste Match der Frauengeschichte in der Open Era gewesen. Wir haben ein 1 Nelson Dunbar gegen Heppner, 6 Stunden 31 in Richmond 1984. Es gibt kaum Bilder davon, es gibt gar keine Bilder davon, es gibt kaum Textquellen dazu zu dem Match, deswegen weiß niemand so richtig, ob das wirklich stattgefunden hat, dieses 6:31 Match. Was stattgefunden hat, ist das 2. längste Match Francesca Schiavone gegen Svetlana Kuznetsova bei den Australian Open 2011. Da kann ich mich relativ gut sogar noch dran erinnern an das Match.
Ich auch, war so ein 15:13 oder sowas.
Ne? 4 Stunden 44 damals. Strizova gegen Kulikova bei den Australian Open 2010 ist das 3. längste. Buisson gegen Van Lottum ist das längste Roland Garros Match gewesen, 85, 4 Stunden 7. Ja, und dann ist noch Melville Reed gegen Teagarden in Roland Garros 72 mit 3 Stunden 55 ein paar Minuten länger gewesen als dieses Match. Beatrice Haddad Mahia muss sich jetzt allerdings sehr schnell erholen, weil sie trifft jetzt auf Ons Jabeur. Die hat heute gegen Bernarda Parra überhaupt nichts anbrennen lassen. Etwas mehr als eine Stunde oder nicht mal ganz eine Stunde hat es gedauert, bis Ons Jabeur mit 6:3 und 6:1 siegreich war. Dass Ons Jabeur hier ins Viertelfinale kommt, ist für mich noch überraschender, als dass Alexander Zverev ins Viertelfinale kommt, weil die war in den letzten Wochen gar nicht gut drauf und war verletzt und hatte Probleme mit der Wade und mit dem Oberschenkel und sie cruist hier durchs Turnier. Sie musste gegen Olga Danilovic in der 3. Runde kämpfen, aber das hier heute war ein sehr überzeugender Auftritt von ihr.
Ja, aber auch unter freundlicher Mithilfe der Gegnerin.
Ja.
Also müssen wir sagen, Parra keinmal den Aufschlag gehalten, 1 von 16 Punkten hinterm 2. Aufschlag gewonnen. Das ist schon eine bittere Bilanz und Parra tendiert dazu, wenn sie ein bisschen nervös wird, dann schnell auf den Winner zu gehen. Dabei ist ihr Spiel ja eigentlich ein stabiles, die hat Tiefe drin, die hat Winkel drin, die ist in der Lage, Gegnerin auszumanövrieren und gegen Jabeur ist sie irgendwie sehr schnell sehr nervös geworden. Und von daher, Jabeur musste jetzt nicht die exzellente Leistung abliefern, wird sich auch ärgern, dass sie am Anfang oder dass sie am Ende des Matches schon wieder nur eine 43% Aufschlagsquote stehen hat. Das war ja zum Beispiel während Wimbledon letzten Jahres auch so ein bisschen so ein Markenzeichen von ihr. Sie hat halt einen sehr tollen ersten Aufschlag, aber sie kriegt den halt so auf einem Struff-Level rein und das wird sie verbessern müssen in den nächsten Runden, um hier irgendwie eine Chance zu haben, denn Parra hat es ihr heute wirklich leicht gemacht.
Bernarda Parra hatte bislang ein wirklich gutes Turnier gespielt, unter anderem ja auch Donna Vekic besiegt, Annette Kontaveit in der 1. Runde. Und Parra hatte in den letzten Monaten einen wirklich guten Aufstieg in der Weltrangliste gehabt. Da hat sie viele solide Turniere gespielt. Heute war sie dann wirklich ein bisschen auf dem falschen Fuß aufgestanden. und hatte dann keine Chance gegen Onstra Böhr. Und trotzdem muss man sagen, Onstra Böhr, die hat ja schon so ein bisschen gefehlt in den letzten Monaten, so in diesem Welttennis. Ich meine, sie hat nach wie vor große Probleme gegen Iga Świątek mitzuhalten. Und vielleicht ist sie auch nicht auf dem Level von Elena Rybakina und Arina Sabalenka, wenn die Top-Level spielen. Und trotzdem gibt sie ja diesem Tennis eine so unvergleichliche Facette dazu.
Ja, und jetzt, wenn man über die letzten vier Grand Slams gucken, zum dritten Mal ein Viertelfinale. Bei den anderen beiden Malen hat sie das Finale erreicht. Wird sie jetzt hier wahrscheinlich nicht. Also das wäre jetzt schon eine größere Überraschung. Aber trotz dessen, dass sie halt große Teile der Saison entweder verpasst hat oder sich gerade von einer Verletzung erholt hat, ist sie jetzt auf Platz 11 im Race. Sie wird in Wimbledon viele Punkte machen. Da kann man eigentlich von ausgehen und dürfte jetzt wieder eigentlich mit relativer Sicherheit das Jahr unter den Top 8 beenden. Und ich glaube, das wäre dann schon ein ziemlicher Erfolg.
Onstra Böhr gegen Beatrice Haddad-Mahir. Ich glaube, ein Match, auf das wir uns freuen können, wenn Haddad-Mahir sich ordentlich erholt. Das andere Viertelfinale wird zwischen Iga Świątek und Corey Gauff stattfinden. Von den Namen her würde man sagen, oh, da freuen wir uns drauf. Das einzige Problem ist, dass Coco Gauff kaum Land bislang gesehen hat gegen Iga Świątek. 6 Matches haben die beiden gespielt. 6-0 steht es für Iga Świątek. 12-0 in den Sätzen und nur in 2 Sätzen konnte Coco Gauff mehr als 3 Spiele gewinnen. Das war im ersten Match, da hat sie mal ein 7-6 gehabt und es war in einem Match, wo sie ein 6-4 gehabt hat. Ansonsten ist sie sehr an Iga Świątek abgeprallt und vor allen Dingen der eine Schlag. Und wir erwähnen es immer wieder und es könnte sein, dass es den einen oder die andere langweilt, dass wir das immer wieder sagen, aber es ist die Vorhand, die Coco Gauff weiterhin Probleme macht. Heute gegen Anna-Karolina Schmidlova hatte sie die Probleme nur im ersten Satz ein kleines bisschen, aber sie hat es dann souverän runtergespielt und 7-5, 6-2 gewonnen. Und man kann ja dann auch sagen, sie hat das getan, was sie tun musste heute.
Ja, und wenn wir jetzt aufs Race auch bei ihr gucken, Nummer 5 im Race. Also wenn sie verliert, ist eine Chance da, dass sie auf 6 zurückfällt. Aber viel weiter nach unten wird es nicht gehen. Und für wen fühlt sich die Saison bisher so an, dass sie die Nummer 5 im Race ist? Also das ist trotz allem immer noch eine beeindruckende Leistung, vor allem wenn man eben auf diese eine Schwäche in ihrem Spiel guckt. Die wird auf gewisse Weise ausgeglichen halt von einem sehr guten ersten Aufschlag. Der hat halt auch einen Unterschied gemacht gegen Schmidlova. Schmidlova hat halt in ihrer Karriere immer der Aufschlag gefehlt. Da fehlt sowohl bei der Art, wie sie ihn platziert, als auch beim Tempo. Aber das zeichnet dann halt eine Gauff aus. Eine Gauff ist eben nicht nur eine, die sehr sehr klug und kühl auf dem Platz agiert, also in der Art, wie sie spielt, nicht unbedingt in der Art, wie sie sich gibt, sondern die unglaublich stabil ist auf der Rückhand und finde hier im Turnier auch viel Risiko geht, die also erkannt hat, wenn ich die Chance habe auf der Rückhand, muss ich Risiko gehen, die Vorhand auf Sand ein bisschen besser verstecken kann und die halt einen sehr guten ersten Aufschlag hat. Und der wird kommen müssen gegen Świątek, sonst hat sie überhaupt keine Chance. Das, glaube ich, steht fest, weil den zweiten wird Świątek fein säuberlich zerlegen. Und sie wird eben in der Rückhand sich wirklich was überlegen müssen, weil Świąteks Rückhand ist wahrscheinlich mindestens genauso gut wie die von Gauff und die Vorhand. Ja, das Duell wird sie immer verlieren. Also von daher, vielleicht wird sie es über Netzangriffe probieren oder sie wird auch schauen, dass sie den zweiten Aufschlag von Świątek total kompromisslos angreift. Irgendwas wird sie probieren. Ich glaube nicht, das reicht. Vermutlich am Ende steht ja auch wieder so ein 6-3, 6-2, aber gut, Tennis wird gespielt, damit man am Ende ab und an mal Überraschung hat.
Das hast du sehr schön gesagt. Aber darf ich noch einmal gerade darauf hinweisen, wie bemerkenswert ich Coco Gauff insgesamt finde von ihrer Art, weil ich habe dann heute oder in den letzten Tagen ja auch viele Pressekonferenzen von ihr gesehen. Es hört sich anders an als eine 19-Jährige. Das ist schon extrem differenziert und sehr, sehr sachlich und da ist wenig Jugendlichkeit, habe ich manchmal das Gefühl, vorhanden. Also sie ist extrem, extrem reflektiert in ihrem Tun und ihren Gedanken. Und das finde ich absolut imponierend.
Sie ist halt sehr abgeklärt. Mhm. Also ich denke, das fasst es wirklich zusammen. Und das ist wahrscheinlich natürlicherweise in ihr angelegt. Und wahrscheinlich wird es auch Phasen in ihrem Leben geben, wo ihr das nicht so leicht fällt. Und naja, auf der anderen Seite ist sie halt wahrscheinlich auch genau auf so einen Moment vorbereitet worden. Sie ist ja einfach schon seit Ewigkeiten ein großes Talent und trotzdem hatte man ja selbst bei ihr als 15-, 16-Jährige nie das Gefühl, sie ist jetzt irgendwie so ein kleiner Rotzlöffel oder so. Also sie hatte ja vor 2 Tagen das Match gegen Mira Andreeva, da kann man schon mal so ein bisschen Rotzlöffeligkeit unterstellen, was ja vollkommen okay ist, das ist ein Teenager.
Ja.
Und das Gefühl hat man halt jetzt zum Beispiel bei Coco Gauff überhaupt nicht.
obwohl sie auch ein Teenager ist. Coco Gauff spielt im Viertelfinale gegen Iga Świątek. Wir haben es gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Iga Świątek führte heute gegen Lesia Zorenko mit 5-1, als die aufgeben musste. Zorenko hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, dass sie sich wahrscheinlich was Ähnliches eingefangen hat wie Elena Rybakina. Sie hatte schwer atmen können, sie hatte Schwindelgefühle und sie fühlte sich überhaupt nicht gut, hat es im Vorhinein schon gemerkt, auch im Einschlagen zum Spiel, und musste dann beim Stand von 1-5 aufgeben. Für eine Spielerin wie Zorenko, die Zeit ihrer Karriere mit Verletzungen zu kämpfen hatte, ist das eine bittere Nachricht. Sie hat hier ein gutes Turnier gespielt, aber es ist wirklich, wirklich schade, dass sie hier nicht antreten konnte. Sie hätte das Spiel höchstwahrscheinlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit relativ klar verloren, und ich glaube trotzdem, dass ihr das lieber gewesen wäre, hätte sie das auf dem Platz verloren.
Ja klar, du hast schon angesprochen, sie hat halt so eine Geschichte an Verletzungen und Krankheiten und ist immer wieder davon zurückgekommen und wird auch jetzt davon zurückkommen, da können wir uns sicher sein. Hoffen jetzt mal, dass es niemand anderen mehr trifft in dem Turnier. Und wenn wir jetzt mal schauen auf das Match an sich, war eine wirklich gute Leistung von Świątek. Also die hat den Ball sehr gut im Racket gehabt. Gerade auf der Vorhand war das richtig beeindruckend. Ein paar wunderbare Vorhände drin gehabt. Also wenn sie so weitermacht, wird sie richtig schwer zu schlagen sein hier in Paris.
So richtig viel mehr können wir dazu gar nicht sagen, ne, zu dem Match.
Nee, weil was waren es, 20 Minuten und gefühlt davon waren 8 Minuten die Behandlungspause.
Und ja. Wir haben heute noch ein paar Viertelfinals bei den Frauen im Doppel erlebt. Veronika Kudermetova und Ludmila Samsonova haben gegen Storm Hunter und Elise Mertens so ein bisschen die Überraschung geschafft, 6-3, 6-4 gewonnen. Und sie treffen jetzt im Viertelfinale auf Jinyu Wang und Su Weixie. Die haben nämlich gegen Desiree Krawczyk und Demi Source gewonnen mit 7-6 und 6-4. Auch weiter sind Leila Fernandes und Taylor Townsend. Die haben gegen Gabriela Dabrowski und Luisa Stefani gewonnen in 3 Sätzen. Treffen jetzt auf die Chan-Schwestern, die gegen Corneille Paris gewonnen haben in 3 Sätzen. Und wir haben dann noch Gauff und Pegula, die gegen Bonda und Minnen spielen. Das ist auch schon wieder Su Weixie, kommt nach 2 Wochen zurück, hat ein Jahr lang nicht gespielt, hat wahrscheinlich noch ihre Schläger irgendwo gesucht, als sie wieder zu ihr Comeback gemacht hat, und kommt zurück und spielt wieder Doppel, als wäre nie was gewesen.
Ja, und es ist ja wirklich noch ein gut besetztes Doppelturnier.
Ja.
Also die Tschechien sind in der ersten Runde raus. Da hatte man dann eben auch gemerkt, dass Siniaková bis jetzt 3 Monate oder so verletzt gewesen sein. Und daher jetzt nicht das allerüberraschendste Ausscheiden. Wahrscheinlich sind Gauff Pegula jetzt die Favoritin hier auf den Titel nach der Sandplatzsaison, die sie hingelegt haben. Allerdings haben wir so ein bisschen ein kleines Finalproblem. Da haben sie schon das eine oder andere abgegeben. Also gucken wir mal, was da noch passiert.
Wir werden es auch besprechen in den nächsten Tagen, und auch dieser Wettbewerb wird sehr, sehr spannend werden. Das war es schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen und auf iTunes und auf Spotify. Wir haben in den letzten Tagen 2 sehr nette Bewertungen dazu bekommen. Vielen Dank dafür. Falls ihr uns finanziell unterstützen wollt, wir sind inzwischen beide Freiberufler, freuen wir uns darüber auch. Auch in den Shownotes ist der Linktree hinterlegt zu den Rezensionen für iTunes und Spotify, allerdings auch zu Steady und zu PayPal, und wenn ihr uns da im Gegenwert von einem Kaffee oder einer Dose an Tennisbällen unterstützen wollt, freuen wir uns auch sehr darüber. Morgen gibt es einen neuen Podcast und dann mit den ersten Viertelfinals, unter anderem mit Alcaraz gegen Tsitsipas, und dann wollen wir nochmal sehen, ob das morgen eine klare Sache wird oder ob Tsitsipas hier raus ein richtiges Match machen wird. Das werden wir morgen erleben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.